Dieser Podcast wird präsentiert von der NZZ Academy, Ihr Kompass durch die Komplexität der Geopolitik.
NZZ Geopolitik.
Am Samstag wandte sich der iranische Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei an die Nation und an die Welt aus einem geheimen Versteck.
Ma be unha ijaze nakhahim dad ke az
würdevoll, gefasst, aber auch sichtlich angeschlagen. Der Erzfeind Israel hat sein Land infiltriert und im Innersten getroffen. Ayatollah Khamenei sagt, das zionistische Regime habe einen schweren Fehler gemacht, habe Iran den Krieg erklärt und dafür werde es büßen, mit Gottes Hilfe zerstört. Es war ein von langer Hand geplanter, koordinierter und präziser Schlag der Israeli gegen das Mullah-Regime. Mit ein paar Tagen Abstand wird das immer deutlicher. Zuerst kamen die Drohnen, in der Nacht auf Freitag 3 Uhr morgens. Sie zerstörten Stellungen von iranischen Lenkwaffen und Abwehrsystemen. Dann erst kamen die israelischen Kampfjets. Sie zerstörten iranische Militär- und Atomanlagen und löschten die Spitze der iranischen Militärführung und der Revolutionsgarden aus. Eine Welle nach der anderen. Von Natanz bei Isfahan über die Hauptstadt Teheran bis nach Tebris, unweit der türkischen Grenze. Heute, 5 Tage später, beherrschen die Israeli den gesamten iranischen Luftraum und tausende Menschen fliehen aus Teheran. Ein Ende der israelischen Operation Rising Lion ist noch nicht absehbar. Israel hat wahrgemacht, was es schon lange angedroht hatte. Zum Schutz der nationalen Sicherheit diesen Großangriff auf das iranische Atomprogramm und das Mullah-Regime zu lancieren.
The nuclear weapons in the hands of our enemies present a clear and existential threat to our nation. We are now at a historic crossroads, not only for Israel, but for the entire Middle East.
Es ist eine Zäsur. Israels Staatspräsident Itzhak Herzog war da deutlich. Nicht nur Israel stehe an einem Scheidepunkt, sondern der ganze Nahe Osten. Herr Handelt, einverstanden?
Das ist eine Zäsur eigentlich schon seit dem 7. Oktober 2023 mit dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel, den darauffolgenden Krieg Israels im Gazastreifen und den folgenden Militärschlägen Israels gegen die Verbundmilizen des Iran in der gesamten Region. Und jetzt vielleicht in dem Sinne, in dem die israelische Armee in Anführungsstrichen das Herzstück dieser Verbundmilizenstruktur im Iran selbst angreift. Und es kann noch eine stärkere Zäsur sein, Frau Oehler, wenn je nachdem, wie dieser Krieg verläuft und auch endet.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Mein Name ist Marlin Oehler und ich spreche heute mit dem Politikwissenschaftler und Nahostexperten Christian Hanelt von der Bertelsmann Stiftung. Wir besprechen, ob dieser Angriff Israels das Ende des Mullah-Regimes einläutet und was das für Folgen weit über die Region hinaus haben kann. Guten Tag, Herr Hanelt. Ich grüße Sie nach Berlin.
Hallo, Frau Oehler.
Vieles ist in Bewegung dieser Tage. Was wir aber mit Sicherheit schon sagen können, im Vorfeld der Angriffe lief ein großes Täuschungsmanöver. Israel hat voll und ganz auf das Überraschungsmoment gesetzt. Wie war das für Sie, Herr Hanelt, als Sie am Freitagmorgen Ihr Mobilephone in die Hand nahmen und auf Ihren Newsfeed geschaut haben?
Auch das noch. Ich war gerade einen Tag auf einer Konferenz von Expertinnen und Experten aus Europa, Nahost und Nordafrika, also mit Israelis, Arabern und Türken, wo es um die zukünftige Zusammenarbeit ging übers Mittelmeer. Mhm. Wir waren in Diskussionen verwickelt, haben Gedanken zusammengetragen, wie eben die europäische Sicherheits- und Wirtschaftsunterstützungspolitik gegenüber dem Nahen Osten und Nordafrika stärker und kooperativer aussehen kann. Mhm. Und davon war ich noch sehr beeindruckt und ich dachte eigentlich, dass die amerikanisch-iranischen Atomverhandlungen in Oman das Thema mit Iran und Israel sind und dass es noch nicht oder gar nicht zu einem Militärschlag kommen würde, sondern dass man jetzt erstmal abwarten würde, was Trump dort erreichen würde.
Das war ja wahrscheinlich auch ein bisschen das Kalkül. Und es ist erschreckend und faszinierend zugleich, auch mit ein paar Tagen Abstand zu verfolgen, wie sich immer mehr Teile eigentlich eines ganz komplexen Puzzles zusammensetzen, wie diese Operation Rising Lion eine koordinierte Aktion von Militär und Geheimdiensten war, also akribisch, präzise und von langer Hand geplant. Und Netanyahu immer im Wissen eigentlich um dieses Ass im Ärmel den richtigen Zeitpunkt abwartete und dann auch geschickt setzte.
Also Netanyahu hat ja in seiner gesamten Amtszeit immer wieder seine Mission formuliert, Israel von der iranischen Bedrohung zu befreien. Mhm. Und es sind zwei entscheidende Dinge im letzten Jahr passiert. Durch die Angriffe und Gegenangriffe Israel-Iran im April und im Oktober ist es der israelischen Luftwaffe gelungen, die Luftabwehr Irans fast komplett auszuschalten und eben halt auch Agenten ins Land zu schleusen und sozusagen die Revolutionsgarden und die Struktur dort zu unterwandern, dann sicherlich an so viel Information zu kommen, dass man ab da dann wohl auch in Koordination mit dem Pentagon sich die Option aufgebaut hat, militärisch gegen den Iran in Zukunft vorzugehen. Mhm. Meine Lesart ist, dass die Regierung Netanyahu also diesen günstigen Zeitpunkt, dass es die iranische Luftabwehr nicht gibt, nutzen wollte, sich so darauf militärisch vorzubereiten, dass man über einen Überraschungsangriff die Militär- und Atomkraft Irans zurückwerfen kann. Mhm. Aber ich glaube auch, Frau Oehler, dass neben dieser militärischen Kalkulation es auch sozusagen eine politische Beurteilung gibt. Sicherlich will die Regierung Netanyahu auch von den innerisraelischen Protesten ablenken, die ja nun fast täglich für Befreiung der Geiseln in Gaza stattfanden. Ja. Vor allen Dingen auch davon ablenken, wie die israelische Militäraktionen im Gazastreifen und im Westjordanland ablaufen und vor allen Dingen auch die Aufmerksamkeit ablenken von einer Zwei-Staaten-Lösung Israel-Palästina, weil eigentlich jetzt sollte in diesen Tagen in New York eine unter Frankreich und Saudi-Arabiens Führung große Allianz für die Ausrufung und Stärkung einer Zwei-Staaten-Lösung, Konfliktlösung Israel-Palästina stattfinden, mhm. die dann eben abgesagt wurde, aufgrund jetzt dieses israelisch-iranischen Krieges.
Wir wollen ja heute vor allem über die iranische Situation sprechen. Israels erklärtes Ziel, die Zerstörung des iranischen Atomprogramms, also militärische Schläge, ist das Ziel erreicht?
Also es wurde immer wieder von der israelischen Regierung und auch dem Militär betont in den letzten Jahren, dass es bei einem militärischen Einsatz gegen Atom- und Raketeninfrastruktur im Iran in erster Linie darum geht, dieses Programm um 3 bis 5 Jahre zurückzuwerfen. Mhm. Das hat sich nun im Weiteren zugespitzt. Es gibt ja seit dem Austritt von Trump aus dem iranischen Atomprogramm vor einigen Jahren so gut wie keine Kontrollen mehr der Internationalen Atomenergiebehörde. Und das, was diese Behörde evaluieren kann, hat sie eben vor kurzem in einem Brandbrief an den Gouverneursrat in Wien geschickt und eben gesagt, dass die Anreicherungsfähigkeit iranischen Nuklears eben einen sehr bedenkenden Grad erreicht hat mhm. und dass es dann nachher nur noch in Kürze darauf ankommt, ob das in Atomwaffenfähigkeit kommt und vor allen Dingen auch dann so eingesetzt werden kann, dass Raketen damit bestückt werden können.
Mhm. Aber diesen Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, eben die Angst der Israelis, vor allem, dass Iran kurz davor steht, eine Atombombe fertigzustellen, dieser Punkt ist ja auch strittig. Also gibt es ja ganz unterschiedliche Ansichten. Was weiß man denn da? Gibt es da überhaupt je Klarheit? Wird man das je erfahren oder was weiß man da zur Stunde?
Ich glaube, da können wir uns als sozusagen in wissenschaftlicher Beobachtung auf das verlassen oder müssen uns auf das verlassen, was die Internationale Atomenergiebehörde verlautbaren lässt, was sie herausfindet. Mhm. Die Problematik ist halt einfach gewesen und dass Iran trotz mehrerer Aufforderungen durch die IAEO, dass die iranische Führung in den letzten Jahren immer wieder eigentlich die Intransparenz um ihr Atomprogramm weiter geschürt hat und dass damit natürlich auch die Skepsis in der Region gestiegen ist, bei Israelis wie auch bei vielen anderen Arabern in der Region, mhm. dass dann doch die Militärfähigkeit des Atomprogramms immer gefährlicher wird und der zivile Charakter dann eben doch nicht der absoluten Wahrheit entspricht.
Okay. Können Sie uns vielleicht noch einmal mitnehmen zu diesen Schlägen in den Iran? Welche Anlagen sind jetzt getroffen und wo stehen die Israelis bei der Zerstörung des Atomprogramms?
Die israelischen Militärangriffe haben mehrere ineinander verwobene Ziele getroffen. Das eine ist die militärische Führung, hohe Atomwissenschaftler und vor allem die militärische Führung der Revolutionsgarden. Das andere ist Atominfrastruktur, aber eben noch nicht die zentralen Produktionsstätten, soweit sie bekannt sind, wie in Fodor. Drumherum eben Raketenabschussrampen, Luftabwehrsysteme und eben Hafenanlagen, Treibstofflager, wo es wohl auch darum geht, mittelfristig, dass das iranische Regime in seiner Wirtschafts- und Finanzstruktur nachhaltig geschwächt wird, je nachdem, wann der Krieg zu Ende ist.
Mhm. Was ist denn mit diesem Fodor genau? Also das, man liest ja immer wieder, dass das quasi das letzte Stück wäre, das die Israelis treffen müssen, wenn sie wirklich ernsthaft dieses Atomprogramm, auch die nukleare Aufrüstung, wirklich stoppen wollten. Was hat es mit Fodor auf sich?
Also das, was ich von Militärexperten gelesen habe, ist, dass unterirdische Anlagen sein sollen, die man nur über bunkerbrechende Bomben erreichen kann, die nur sozusagen die amerikanische Luftwaffe hat und die quasi dann die israelische Luftwaffe als Unterstützung benötigte, wenn das Ziel sei, diese Atomanlage schwer militärisch zu treffen. Ich meine, mitbekommen zu haben, dass sozusagen in der Infrastruktur um Fodor und Natanz herum Elektrizitätsversorgung oder andere Versorgung getroffen worden sind, sozusagen um diese Anlage in ihrem Betrieb zu reduzieren.
Okay. Jetzt dieses iranische Atomprogramm ist ja seit Jahren hochkontrovers für Teheran, aber ein Symbol nationaler Souveränität, wichtiger Baustein auch, um zur Macht in der Region aufzusteigen, für Israel aber eine existenzielle Bedrohung. Warum ist die Welt insgesamt eigentlich so dagegen, dass Iran nuklear aufrüstet?
Das ist ja quasi eine der Argumentationen der iranischen Führung über all die Jahre gewesen. Wieso dürfen wir als sozusagen Iran, als eine große, wichtige Regionalmacht, nicht auch über ein Atomprogramm verfügen, so wie Israel, wie Pakistan, wie Indien? Mhm. Ich glaube, wenn die iranische Führung nicht in ihrer ständigen Rhetorik, anti-israelischen wie auch anti-amerikanischen Rhetorik auftreten würde, wenn sie nicht mit ihren Raketen schon wie vor 3 Jahren Saudi-Arabien und deren Ölförderanlagen angegriffen hätte, wenn wir nicht die Raketenangriffe wie im letzten Jahr aus Iran auf Israel gesehen hätten oder auch eben die brutale Niederschlagung der Protestbewegungen nicht nur 2022 durch die iranische Führung gegen Großteile ihrer eigenen Bevölkerung, glaube ich, würde man den Charakter des Regimes und auch das Atomprogramm anders sehen. So sind das Bewertungsecken für die Gefährlichkeit dieses Atomprogramms.
Gut, also was wir wissen ist, Iran ist enorm geschwächt worden durch diese Angriffe. Aber, und das wissen auch die Israeli, das Atomprogramm letztlich kann man nicht allein mit militärischen Mitteln stoppen. Was wäre denn der nächste Schritt?
Frau Öhler, es hängt jetzt unglaublich viel davon ab, nicht nur sozusagen wie die militärischen Angriffsverläufe der Israelis auf den Iran sich weiterentwickeln und oder ob es eine amerikanische Unterstützung gibt oder auch nicht, sondern sehr viel hängt jetzt auch davon ab, über wie viele Raketen verfügt die iranische Führung noch und wie viele kann sie auf Israel abschießen und welche Zerstörungen finden in Israel statt. Mhm. Ob und wann es dann mit wem einen Einstieg in Diplomatie geben würde, der dann sozusagen ein restliches Atom- oder Raketenprogramm über Kontrollen observieren sollte und ob es eine iranische Führung gibt, die dann darauf eingeht, weiß keiner. Mhm. Aber es gibt eben internationale Anstrengungen zur Mäßigung und versuchen, ihn auf diplomatischem Wege zu lösen. Es war ja so, dass Präsident Trump in seinen letzten Verhandlungsrunden den Iran klar aufgefordert hat, auf sämtliche Urananreicherung zu verzichten und das sogar ins Ausland zu verlagern. Mhm. Und die iranische Führung da auf ihr Recht von Anreicherung durch den Atomwaffensperrvertrag bestanden hat und gesagt, wir dürfen bis zu einem gewissen Grade bei uns. Und da stand man ja, bevor sozusagen der israelische Angriff auf Iran anfing und diese letzte Verhandlungsrunde jetzt erstmal abgesagt wurde.
Sie haben mir ein wichtiges Stichwort geliefert. Ich wollte gerade über die Rolle der USA sprechen. Wenn es jetzt um Verhandlungen geht, das wirft sehr viele Fragen auf, sehr rätselhaft zu lesen, von außen zumindest. Als Israel den Iran angriff, steckte Präsident Trump, wie Sie es gerade erwähnt haben, mitten in Verhandlungen im Streit um das iranische Atomprogramm mit Iran. Zuerst behauptete die USA, Israel handle unilateral, das sei nicht abgesprochen gewesen. Dann räumte Trump ein, er sei doch im Bilde gewesen, nannte die israelischen Schläge sogar excellent. Und tatsächlich gleichzeitig, man kann sich kaum vorstellen, dass Israel ohne Zustimmung der USA diesen Angriff lanciert hätte. Aber etwas verwirrt bleibt man doch zurück. Was ist denn jetzt eigentlich das Kalkül der USA?
Also man bleibt wirklich verwirrt zurück und es ist weiterhin noch ziemlich undurchsichtig, weil Trump eigentlich jeden Tag ein anderes Statement abgibt, in dem man viel deuten kann. Mhm. Fakt ist, dass das amerikanische Militär Israel darin unterstützt, die iranischen Raketen abzuwehren und dass die amerikanische Luftwaffe bei der Auftankung israelischer Kampfflugzeuge über Syrien hilft. Ich gehe davon aus, wenn ich die US-Iran- und Israel-Militärexperten richtig lese, dass man auch in den USA wie in Israel ja notiert hat, nach den Auseinandersetzungen im letzten Jahr, iranische Luftabwehr ist geschwächt, Agenten sind im Lande, es gäbe eine Möglichkeit, militärisch den Iran zu schwächen. Mhm. Während Trump das sozusagen vielleicht als Druckinstrument für seine Verhandlungen sah, hat Netanyahu immer darauf gehofft, mit Trumps Unterstützung den Iran jetzt auch militärisch zurückzuwerfen. Meine Lesart von Trump ist, wenn er immer wieder betont, er will keinen Krieg haben, Frau Oehler, keinen Krieg und schon gar nicht im Nahen Osten. Ich weiß nicht, ob wir 100% darauf wetten können, aber er will das nicht, weil diese Kosten, die er da auch hat. Trump will Geschäfte machen mit den reichen Arabern. Das war die Message seiner letzten Reise. Er will kein Geld und keine Konflikte in der Region. Er will keine Probleme mit dem Ölpreis haben. Und er möchte einen Friedensnobelpreis haben. So, und jetzt ist so die Frage, wird er jetzt ein Machtwort reden, um den Krieg da zu beenden, oder wird er sich weiter zurückhalten? Dann ruft er Putin an und sagt, ach, ich werde mit Putin irgendeine diplomatische Lösung finden. Wir wissen es noch nicht, aber entscheidend ist schon, was er macht und ob er dann ein Machtwort spricht oder keins.
Er deutete ja auch an auf seiner Plattform Truth Social, dass es möglicherweise doch noch diplomatische Spielräume gäbe. Er schrieb, jetzt haben sie vielleicht eine zweite Chance. Ich habe mich da gefragt, versucht er, den Iran diplomatisch in die Knie zu zwingen? Und es ist ihm eigentlich ganz recht, dass die israelischen Schläge so eine Art Vorarbeit leisten, um den Iran für Verhandlungen weichzuklopfen und er dann hinstehen kann und sagen, ich habe einen Deal geschaffen.
Das ist möglich, nur die Frage ist, wer ist dann auf iranischer Seite noch da? Ist es dann wirklich noch der Revolutionsführer und einige sozusagen seine Ermächtigen um ihn herum, solange sie noch am Leben sind, die dann gebeugten Hauptes auf einen Vertrag eingehen? Oder muss man ihn, wenn man ein Abkommen mit ihnen abschließen will, ihnen in Anführungsstrichen eine Safe-Facing-Brücke bauen, indem sie die Forderungen der Amerikaner, die vor dem Angriff gestellt worden sind, dann auch unterschreiben? Das ist sehr schwierig, wen sie dann in welcher Konstellation auf der iranischen Seite haben, die dann willens sind oder fähig sind, auch sowas zu unterschreiben.
Trump sagte ja, dass man den Revolutionsführer Ali Khamenei nicht gezielt töten dürfe. Gehört es dann dazu, dass er eben mit ihm vor die Weltöffentlichkeit treten will, Handshake machen und den Deal schließen?
Weiß ich nicht. Ich meine, er hat ja auch in seiner letzten Amtszeit mit dem nordkoreanischen Diktator getroffen und hatte gehofft, er würde mit ihm einen Deal abschließen. Frau Oehler, ich weiß das nicht. Vielleicht will er tatsächlich das nutzen, um militärisch den Iran so in die Knie zu zwingen, dass die Führung, die noch da ist, mit ihm einen Vertrag schließt. Oder vielleicht spekuliert er tatsächlich darauf, dass diese Angriffe zu einem Regime-Change führen, in dem eine neue Führung da ist, die ein Kooperationsabkommen mit den USA unterzeichnet und dann mit allen anderen Staaten in der Region in Frieden zusammenlebt. Großes Fragezeichen.
Ja. Aber ein direktes militärisches Eingreifen der USA, ich würde gerne ganz kurz mit Ihnen noch darüber sprechen, für wie wahrscheinlich halten Sie das? Also ich meine, Sie haben vorhin auch erwähnt, das ist eigentlich nicht im Sinne von Trump. Er hat versprochen, keine fremden Konflikte mehr auszutragen. Es ist nicht im Sinne der MAGA-Bewegung, die ihn unterstützt. Und dennoch, es gibt 50.000 US-Soldaten in der Region. Was passiert jetzt, wenn Iran die beschießt?
Na, da hat er ja ganz klare Drohungen ausgesprochen. Auf der Seite war er ja sehr klar, der Trump gegenüber der iranischen Führung. Und ich glaube, dass die das unterlassen wird. Ich glaube, erstmal wird es dabei bleiben, die Angriffe über Betankung zu unterstützen, die sozusagen den Schutz Israels durch Abschuss von Drohnen und Raketen mit sicherzustellen, gegebenenfalls diplomatische Machtworte sprechen, sich mit den B-52-Bomben in den Krieg mit einzuklinken. Weiß ich nicht, halte ich nicht für sehr wahrscheinlich, aber ich möchte auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Weil wir wissen dann auch in vielen Dingen doch zu wenig. Also auf jeden Fall läuft auf internationaler Bühne viele, viele Versuche, gerade zwischen den Golfarabern und den Europäern, diplomatische Kräfte zu mobilisieren, um eine Ausweitung des Krieges und einen Einstieg in Diplomatie zu ermöglichen.
Wir sind gleich zurück.
Die NZZ Academy ist Ihr Kompass in einer zunehmend komplexen Welt. Inspiriert vom unabhängigen Journalismus der NZZ vereint sie Expertise von renommierten Akademikern, Branchenführern und NZZ-Journalisten, um Ihnen strategische Weitsicht zu vermitteln. Entdecken Sie ein einzigartiges Programm, das Orientierung schafft, auf nzz-academy.com.
Sie forschen ja zu den Beziehungen zur europäischen Außenpolitik, zum Nahen Osten und den Golfstaaten. Die Europäer sind dem iranischen Regime ja sehr kritisch gegenüber eingestellt, etwa wegen den Waffenlieferungen an Russland, aber auch wegen der Intransparenz beim Atomprogramm. Was ist denn jetzt die europäische Agenda, auch angesichts von Trumps Zickzackkurs oder seiner schwer zu lesenden Politik?
Also die Akte des iranischen Atomprogramms ist, was Europa angeht, in den Händen der sogenannten E3. Also Deutschland, Frankreich, Großbritannien setzen zurzeit mit den reichen Golfstaaten, also insbesondere Saudi-Arabien, Oman, in denen die Verhandlungen ja mit Amerika stattgefunden haben, und Iran, aber auch den Vereinigten Arabischen Emirate und Katar darauf, die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges und zu einer diplomatischen Lösung sozusagen warm laufen zu lassen. Die Sorge gerade in vielen europäischen Hauptstädten ist, dass die ineinander verwobenen Kriege im Nahen Osten nicht zu Ende gehen. Schon der Gaza-Krieg ist schon schwierig genug und der Wiederaufbau eine große Anstrengung, dass man Sorge hat, dass die iranisch-israelischen Krieg in einen Dauerkriegszustand kommt, in dem Iran, und alle hoffen zwar auf einen Regime-Change dort, aber es in einen Chaos mündet, anstatt in einen geordneten neuen Übergang zu einer anderen, hoffentlich besseren Regierungsweise.
Also in einer besonders schwierigen Situation sind die Golfstaaten, Sie haben sie vorhin mehrfach schon erwähnt. Es scheint ein bisschen wie eine Zwickmühle. Auf der einen Seite will man eine enge Zusammenarbeit mit den USA, eben der Trump-Besuch in Riad hat das gezeigt vor einem Monat. Auch eine Normalisierung mit Israel steht immer wieder zur Debatte. Dann standen die Zeichen zuletzt auch auf die Annäherung mit Iran. Herr Hanelt, wie gehen die Herrscher am Golf denn mit diesem Dilemma um?
Freunde, das haben Sie gut beschrieben, in dem Dilemma, in dem die reichen Golfstaaten stecken. Auf der einen Seite möchten sie keinen Iran, der sie bedroht. Das heißt, auch sie fühlen sich von dem Raketen- und Atomprogramm bedroht und hoffen, dass das in ihrer Gefährlichkeit reduziert wird. Am liebsten hätten sie sich das über Verhandlungen gewünscht. Sie wollen keinen Krieg in der Region haben, weil sie unter unglaublichem Druck stehen, ihre Wirtschaften umzubauen, ihren Reichtum in eine Modernisierung der Wirtschaft und Gesellschaft zu setzen.
Also wegzukommen von der Abhängigkeit vom Öl.
Richtig, wegzukommen von der Abhängigkeit zum Öl. Sie müssen dringend viele Arbeitsplätze schaffen. Und sie sind sehr auf den Handel angewiesen, durch das Rote Meer, durch den Golf, über den Nahen Osten. Und daher wünschen sie sich einfach eine Region ohne Krieg. Und da haben sie in den letzten Jahren, als sie mit dieser iranischen Führung angefangen haben, zu kooperieren, einerseits, aber auch andererseits mit Israel, darauf gehofft, dass man diese Bedrohungslagen über Diplomatie lösen kann, weil ihre Erfahrung ist, alle Kriege, auch gegen Saddam Hussein im Irak, die vielen Golfkriege, haben ihre Situation eher verschärft als die Probleme reduziert.
Ja. Krieg ist Gift für Reformen, kann man sagen auch.
Es ist schon interessant, die reichen Golfstaaten haben gemeinsam den Militärangriff der Regierung Netanyahu sehr scharf kritisiert. Mhm. Sie haben von einem hohen Kriegsrisiko für den gesamten Nahen Osten gesprochen. Sie sehen das internationale Recht missachtet. Sie beschweren sich, dass damit vom Leid des Gaza-Krieges abgelenkt wird und dass unnötig die Atomverhandlungen gestört werden. Deshalb haben sie alle sehr stark und sehr gemeinsam diesen Angriff diplomatisch scharf kritisiert. Auch wenn sie wirklich hoffen, dass es einen anderen Iran gibt, der eine andere Außenpolitik macht. Mhm. Also die leiden natürlich auch unter diesen Verbundmilizen, die Houthis, die Gefahr von Houthis oder auch Hisbollah. Wenn die keine Rolle mehr spielen, dann sind auch die Saudis, die Emiratis und die Kataris froh.
Ja, ja. Aber kann Iran denn wenigstens auf seine Verbündeten Russland und China zählen? Also ich meine, die sitzen immerhin im UN-Sicherheitsrat und könnten weitere Sanktionen blockieren.
Frau Öhler, nur bedingt. Die Abhängigkeiten sind ganz klar. Also Iran ist viel abhängiger von Russland und China als umgedreht. Mhm. Die Iraner haben jetzt den Export von Drohnen nach Russland gestoppt. Also hat Russland davon profitiert und auch sozusagen vom Schmuggel vom Erdöl durch Iran. Aber nichtsdestotrotz, Iran braucht die Veto-Macht von Russland und China. Bei China ist die Abhängigkeit übrigens noch größer, weil China seit Jahren der größte Abnehmer von iranischem Öl und Gas ist. Und die Einnahmen spielen für die iranische Führung und den Erhalt der iranischen Führung eine unglaublich große Rolle. Mhm. Und deshalb lese ich auch, dass Russland und China, sagen wir mal, nur verbal zu einem Ende des Krieges aufrufen, aber bis jetzt noch keine weiteren Kräfte mobilisiert haben, um wirklich ein Ende des israelisch-iranischen Krieges zu erzeugen.
Also niemand eilt den Iranern wirklich zu Hilfe, kann man sagen. Die Mullahs stehen mit dem Rücken zur Wand. Aber ein Machtinstrument bleibt dem iranischen Regime noch, neben den zahlreichen Raketen, die sie offenbar noch haben, und dem Druckmittel aus dem Atomsperrvertrag auszusteigen. Einen Trumpf haben die Iraner noch, das Erdöl. Also am Wochenende kursierten ja Gerüchte, dass Iran die Straße von Hormuz blockieren könnte.
Ja, und es ist eben halt interessant, dass eben halt die israelischen Angriffe jetzt auch sehr stark die Infrastruktur für die Gas- und Ölproduktion und den Export angreifen. Auch die Häfenstruktur dafür. Das heißt also, es wird dem Iran zukünftig schwieriger werden, diese Rohstoffe zu verkaufen, insbesondere nach China. Mit einer Sperrung der Straße von Hormuz würde Iran eigentlich nur seine Nachbarn, insbesondere Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate, verärgern, die ja nun auf einem Kooperationsweg eben nicht nur mit Israel, sondern auch mit dem Iran sind. Und deswegen kann ich mir das schwer vorstellen, dass sie zu diesem Instrument greifen.
Also es sind mehr verzweifelte Drohungen, die man mal ausstößt, um nicht ganz handlungsunfähig zu wirken.
Das klingt eher in diese Richtung.
Also es fehlen Iran-Verbündete, das iranische Regime steht mit dem Rücken zur Wand und im Innern brodelt es ja schon seit Jahren, das Regime kontrolliert mit harter Hand. Und die Frage stellt sich jetzt natürlich, könnte mit den israelischen Luftschlägen auch das Mullah-Regime fallen? Das weiß auch Israel. Netanyahu rief in einer Videobotschaft die iranische Bevölkerung dazu auf, das Regime zu stürzen.
Zan, Zandegi, Azadi. Tonight I wish to speak to you. The proud people of Iran. This is your opportunity to stand up and let your voices be heard. Woman, life, freedom.
Israels Angriffe richten sich nicht gegen Iran, das Volk, sondern gegen das Regime. Und interessant fand ich in dem Zusammenhang auch, dass der iranische Präsident in seiner ersten Rede an die Nation am Freitag an die Bevölkerung appellierte, dass das Vertrauen in die Führung nun stark sein und das iranische Volk zusammenstehen müsse. Das zeigt doch, das Regime ist sich da nicht so sicher.
Also ich persönlich wünsche mir eigentlich für die Iraner eine Regierung, die legitimiert ist, die Teilhabe für alle Bevölkerung in Politik und Wirtschaft ermöglicht, die wegkommt von dieser Korruptions- und Unterdrückungsarchitektur, die das Regime in den letzten Jahrzehnten gebaut hat. Ja. Ob jetzt durch diese Militärschläge, durch Proteste es zu einem Regime-Change kommt, kann uns keiner sagen. Das Regime kann sich nach Stand der Forschung ungefähr auf 20% Rückhalt in der Bevölkerung stützen, aber die Legitimation des Regimes nach innen ist sehr gering. Also 80% lehnen es ab. Das muss man sich schon vorstellen. Das ist eine große Zahl. Mhm. Es hat wohl auch wieder Streiks gegeben. Das heißt, das Regime hat schon einfach Angst, dass es gar keinen Rückhalt mehr in der Bevölkerung hat. Es kann sein, Frau Oeder, dass es in dieser Situation einen Militärputsch gibt. Die israelischen Angriffe haben sozusagen die Führung der Armee geschont. Ja. Aber die Führung der Revolutionsgarden gezielt getötet. Es kann sein, dass sie dadurch einen Weg bahnen wollten, dem sozusagen der Armeeführung die Chance zu geben, die Macht im Lande zu übernehmen. Ich will das alles nicht ausschließen.
Also die Islamische Republik zu stürzen eigentlich.
Ja, sozusagen den Revolutionsführer und die Struktur um ihn herum. Diese islamistische, autokratische Struktur, die stützt sich auf die Revolutionsgarden, die stützt sich so auf oligarchische Großunternehmen, die eben halt auch den Öl- und den Gasexport zum Beispiel haben oder Grundbesitz verfügen. Und sie stützen sich auf den Geheimdienst, das Innenministerium, das Justizministerium. Das ist sozusagen der Kern des islamistisch-autokratischen Führungsstruktur. Ob die Generalität die Möglichkeiten da sieht und sagt, wir müssen jetzt sozusagen diese Machtapparaturen übernehmen, damit wir den Krieg beenden und in Frieden mit unseren Nachbarn eintreten, ist möglich, weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass die Revolutionsgarden in der Struktur, in der sie noch da sind, die Macht übernehmen und eine Art von Militärdiktatur ihrer Struktur installieren und den Revolutionsführer absetzen. Der ist ja auch sehr alt. Es sind viele Optionen offen. Nur in der Geschichte der Nachbarschaft, wenn wir Saddam Hussein und den Irak und den Regime-Change von außen durch die Invasion der Amerikaner vor 22 Jahren uns vergegenwärtigen, wo man sozusagen mit guter Intention gekommen ist, um die irakische Bevölkerung von dieser wirklich, und die war schlimm, Diktatur zu befreien und Demokratie zu bringen und dieses Experiment leider gescheitert ist, ebenso auch in Afghanistan, sind eben halt auch Zweifel angebracht zu sehen, ob es einen in Anführungsstrichen einfachen Regime-Change im Iran so gibt, so sehr ich das der Bevölkerung und auch der Exilgemeinschaften wünsche.
Ja. Also wenn das Regime jetzt tatsächlich fallen sollte, dann hat Israels Staatspräsident recht behalten, wir stehen dann vor einer Neuordnung im Nahen und Mittleren Osten. Und es gibt ja auch viele Experten, die sagen, Israel ist gut im Krieg beginnen, aber nicht so gut im Kriege beenden. Sehen Sie denn eine Exit-Strategie für Israel?
Es ist interessant, was Sie jetzt gerade sagen, Frau Oehler, weil vorhin hatte mich noch ein israelischer Freund zurückgerufen. Ich hatte gestern Abend versucht anzurufen, wollte wissen, wie es der Familie geht, weil die alle in den Luftschutzbunker mussten. Das hatte er mir schon per WhatsApp gesagt. Und er sagte, dass es wieder wie beim Gaza-Krieg ist. Es ist ohne Exit-Strategie und das macht ihn und viele seiner Freunde einfach besorgt, dass die Regierung Netanyahu dieses militärische Zeitfenster nutzt, um da an der Bedrohung des Iran zu arbeiten, aber eben ohne Exit-Strategie und dass das Ganze in eine schwierige militärische Entwicklung geht. Ich will das nicht ausschließen, dass wir wirklich sehr schwierige Wochen vor uns haben, mit Zerstörung, mit Flucht, mit viel Umweltzerstörung, mit Leid. Das ist auch möglich. Es kommt tatsächlich auch jetzt wirklich sehr viel darauf an, wie Trump entscheidet und wer ihn wie, gerade auch aus Europa oder den Golfstaaten, unterstützt.
Ja. Was sind für Szenarien denkbar, wenn das Mullah-Regime fällt?
Also ein neuer Nahe Osten, der wäre möglich, indem es dann wirklich tatsächlich einen Iran gibt, der in Frieden mit seinen Nachbarn investiert und keine Milizen in den Nachbarländern unterstützt, ohne ein Nuklear- und Raketenprogramm und in dem alle Länder inklusive Türkei, Ägypten, Saudi-Arabien, die reichen Golfstaaten, Iran, Israel, Palästina, Syrien, alle in einem System der Kooperation zusammenleben, in dem die Europäer eine helfende Hand geben würden, um so ein System aufzusetzen, quasi eine Adaption der Idee einer Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit aus Europa. Das ist möglich, aber bedarf eines großen diplomatischen Engagements aus der Region und auch aus Europa.
Ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Hannelt, für Ihre Erklärungen. Ich grüße Sie nach Berlin.
Viele Grüße zurück nach Zürich und danke für unseren Gedankenaustausch, Frau Oehler.
Das war NZZ Geopolitik. Das große Ganze verstehen. Über die Folgen des israelischen Angriffs auf Iran. Mit dem Nahostexperten Christian Hannelt von der Bertelsmann Stiftung in Berlin. Wer mehr zum israelisch-iranischen Konflikt, dem Atomstreit und der Operation Rising Lion erfahren möchte, dem lege ich gerne ein NZZ-Digital-Abo ans Herz. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Mein Name ist Marin Oehler. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis bald.